Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es heißt wieder Fasnacht und Fetzer. Ich bin Christoph Fetzer und hier ist Oliver Fasnacht. Servus.
Servus, na? Haben wir es wieder geschafft, oder?
Kleine Pause zwischendrin. Länderspielpause genutzt, um auch selber
US Open, Länderspielpause, es ist, und dann, weil dann geht's so mal nicht. Jetzt haben wir Zeit, jetzt ist es soweit. Ist bei dir auch so heiß?
Ja, zieh jetzt nochmal an, ne? Also mal Mitte September nochmal Hochsommer. Dienstag soll ja der heißeste Tag der Woche sein und irgendwie auch gut dabei, was so den Top-Jahresplatz anbelangt, habe ich gehört. Also bei uns zumindest.
Was denn was? Ich verstehe dich total schlecht.
Echt? Ungünstig.
Sehr ungünstig. Für ein Gespräch immer sehr ungünstig. Wir versuchen es. Irgendwas mit Jahresplatz habe ich verstanden. Vielleicht ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn ich dich nicht komplett verstehe. Wir werden es sehen. Wollen wir die Zeit schon starten?
Können wir gerne machen, aber dann sind wir schon voll dabei. Ja?
Ach stimmt, das nicht, ne?
Ja, na, wir können aber gleich voll reinhauen mit den 30.
Ja, aber lass uns doch mal, warte mal schnell. Ich schaue mal gerade was nach. Es ist ja noch in der Zeit sozusagen. Vielleicht bekommen wir dann auch ganz, ganz herzliche Grüße von CA, wenn wir sofort anfangen. Was meinst du?
Gut möglich.
Ja, der CA, der wird sagen, das gibt's ja gar nicht. Ihr dreht durch vor Freude. Okay, so we go. 5, 4, 3, 2, 1 and go.
Und du willst natürlich anfangen, wie ich dich kenne.
Nee, ich höre dir zu.
Okay, gut. Ich habe Tennis geschaut am Wochenende.
Ja.
Nicht das Männerfinale, aber das Frauenfinale. Angelique Kerber, oder wie alle sagen, Angie, dem Sieg gegen Pliskova. Und das war echt, also ich habe seit längerem mal wieder ein Frauenmatch komplett gesehen und es war echt unterhaltsam. Und es war auch wirklich stark, was sie gespielt hat, finde ich. Und es ist für mich beim Tennis immer wieder faszinierend, wie viel da wirklich auf der Kopf anscheinend die eine Rolle spielt. Weil ich hatte zwischendrin den Eindruck, dass da geht nichts mehr. Die schaut zu ihrer Box hoch, die verzweifelt, die regt sich darüber auf, dass die Pliskova die Linien trifft. Und da dachte ich mir, die hat das jetzt abgeschenkt, eigentlich, die hat das schon abgehakt, was man sich eigentlich auch nicht vorstellen kann. US Open Finale, einfach abhaken. Aber so hat es für mich gewirkt. Dann kommen ein, zwei Punkte, die machst du, und auf einmal hat sie wieder Dampf und die Pliskova ist wieder raus. Es war echt, also, auch das Rauf und Runter in diesem Finale hat mir sehr gut gefallen und ja, am Ende, weiß nicht, ob du es anders siehst, aber die mentale Stärke ausschlaggebend oder die bessere Qualität, die höhere Qualität?
Sie weiß inzwischen, wie sie aus solchen Situationen rauskommt. Sie hat einfach inzwischen Grand Slam Siegerin durch die Australian Open. Dann hat sie bestätigt, nach einer schweren Zeit danach hat sie, das war klar, dass sie dann in ein gewisses Loch fällt, hat sie bestätigt, Finale Wimbledon, Finale Olympische Spiele, und man merkt ihr einfach an, dass sie inzwischen einfach auch mental so viel stärker ist, als es auch früher mal war. Das war so, ihr großes Problem war ja, sagen wir mal, vor einigen Jahren immer auch das Selbstvertrauen. Das ist ganz interessant. Der Alexander Waske aus der Tennisakademie in Offenbach hat das vor kurzem mal in einem Interview gesagt und hat es mir auch mal erzählt, dass das eben so eine ganz große Aufbauarbeit eigentlich war in jeder Hinsicht, als sie dort war. Und ganz speziell positiv denken, und zwar nicht im Sinne von hier Lehrbuch, hier 1000 Motivationstricks, sondern einfach, er hat gesagt, dass wir auch manchmal darüber gesprochen haben, was war jetzt gut an seinem Spiel, was war nicht so gut, und dann hat sie halt häufig gar nichts Gutes selber gesehen, so hat er es erzählt. Und das ist einfach so, also eine komplett andere Persönlichkeit, eine komplett andere Spielerin, dadurch natürlich auch eine ganz große Entwicklung. Und nicht mehr der Druck, sie macht sich auch nicht mehr so einen Druck. Das habe ich in einem Interview von ihr gelesen, dass sie sagt, dass der Wendepunkt für sie war nicht, wie man vielleicht glauben würde, Australian Open oder jetzt dann vielleicht nochmal Wimbledon-Finale. Oder das war nicht für sie der große Wendepunkt, sondern der ganz große Punkt, an dem sich für sie ganz viel im Kopf geändert hat, war das Saisonfinale in Singapur letztes Jahr. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da gibt es ja eine Gruppenphase, also die Round-Robin-System, und dann halt die Qualifikation fürs Halbfinale. Und sie hätte nur einen Satz gewinnen müssen gegen Lucy Safarova. Sie hätte auch verlieren können, das Match. Aber einen Satz hat sie gebraucht und hat in zwei Sätzen verloren. Gegen Safarova, die davor krank war, viel zu früh wieder zurückgekommen ist auf die Tour, überhaupt nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war und überhaupt komplett gezweifelt hat daran, ob sie überhaupt wird Tennis spielen können, dieses Saisonfinale aber unbedingt spielen wollte, deswegen eben auch viele Turniere bestritten hat, die sie gar nicht hätte eigentlich in Rückbetrachtung bestreiten dürfen, weil sie damit eben ihren Körper extrem geschadet hat. Aber dieses eine Match eben zu sagen, hier ist der Druck, ich muss einen Satz gewinnen, dann bin ich weiter, und sie hatte nicht gewonnen. Und hat sie gesagt, dass das letzte Turnier war, in dem sie sich unter Druck gesetzt hat. Das war das letzte Mal, dass ich mir zu stark Druck gemacht habe. Interessante Rückschau im Grunde genommen, ne? Weil dadurch erklären sich natürlich viele Dinge, aber es ist tatsächlich so, sie ist inzwischen so gereift, dass sie auch nicht mehr so zwingend immer die Unterstützung von der Box braucht. Sie lässt die Schultern nicht hängen. Also Dinge, die früher einfach da waren, Unsicherheiten und so, sieht man bei ihr nicht mehr. Und ich finde, war ganz eklatant, weil ich habe das Halbfinale kommentiert für Eurosport 2. Und wir hatten kurz davor ja das Match, in dem klar war, sie ist also jetzt die neue Nummer 1 ab Montag. Und dann musste erstmal so ein Halbfinale spielen. Und dann ging sie raus und ich habe gesagt, das ist sicherlich der schwerste Moment, weil du kannst es nicht simulieren im Training. Ist nicht so eine Situation, kannst du nicht simulieren. Keine Chance. Es ist dann jetzt so da, raus ins Arthur Ashe Stadium, Night Session, du weißt genau, du hast jetzt dein großes Ziel erreicht, deinen Traum verwirklicht, und da hätte viel schief gehen können, glaube ich. Sehr, sehr viel schief gehen können, auch mental eben, aber sie hat gegen Wozniacki letztlich dann doch ein so tolles Match gespielt und ist vor allen Dingen vom ersten Punkt an sowas von draufgegangen. Also als wollte sie komplett ausblenden, was das sei, und zwar einfach durch den Tunnel, durch ihr Spiel, und 4-0 schnell in Führung gegangen. Gab es dieses Encore, also dieses Interview noch, bevor sie rauskommt ins Stadion, ist dann immer noch so ein kleines Hin und Her, eigentlich jetzt nicht besonders gehaltvoll. Aber da hat man auch gemerkt, sie wurde gefragt nach diesem, eben jetzt ist sie Nummer 1, jetzt wird sie die Nummer 1, und wie sie es dann angeht, wie sie sich fühlt, hat überhaupt nicht darauf geantwortet. War dann ein bisschen nervös und hat aus meiner Sicht auch ein bisschen gezittert, als sie den Stuhl verrückt hat oder sich gerade gerückt hat. Und habe schon gedacht, oh, das wird jetzt echt heftig. Und dann legte die los, und daran hat man auch sehr klar gesehen, sie ist auf alles vorbereitet, obwohl sie das wirklich nicht vorher testen konnte. Mhm. Und ja, wie du sagst, also Entschuldigung, ist ein bisschen ausführlicher jetzt geworden, aber so in der Analyse muss man ganz klar sagen, das ist jetzt wirklich, sie ist jetzt die Nummer 1 der Welt, sie war vorher eine der zwei besten Spielerinnen der Welt, sie hat es gezeigt in Melbourne, sie hat es gezeigt in Wimbledon, sie war da auch gegen Serena Williams, da war die Serena die Beste, sie die Zweitbeste, aber da gibt's kein Vertun mehr. Keine, die mal ebenso mit eine Chance bekommt, die mal ebenso reinschmeckt oben, die vielleicht mal kratzt ein bisschen, sondern sie ist da jetzt, Punkt und fertig. Die wahrscheinlich fitteste, die mit unglaublich viel Antizipation auch überflüssige Wege vermeidet. Also die ist schon die Eins, muss man einfach sagen, ja. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch in allem, was man inzwischen so von ihr präsentiert bekommt.
Ich habe so ein paar, um vielleicht auch auf die Gegnerin nochmal zu schauen, noch so ein paar Stimmen gehört, die gemeint haben, die hat zu viel weggeschenkt, Pliskova. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es gefallen, dass sie einfach bedingungslos bis zum Schluss Offensivtennis gespielt hat, angegriffen hat, und die hat die Bälle nicht mehr so getroffen. Vielleicht war da auch eine Nervosität dabei. Man hat auch gemerkt, dass irgendwann natürlich auch das körperlich an ihr nagt, weil es ein langes Spiel war, anstrengend. Aber das hat mir ehrlich gesagt gefallen, dass sie das durchgezogen hat, weiterhin offensiv gespielt hat, ans Netz gegangen ist. Und klar, sie hat dann teilweise echt leichte Fehler gemacht und hätte das, denke ich, auch irgendwie durchziehen können. Aber ich würde jetzt nicht vorwerfen, dass sie dann zu viel riskiert hat, sondern ich fand das eigentlich genau richtig zu sehen. Man hat da wirklich eine starke Gegnerin jetzt auf der anderen Seite. Man musste ja auch einfach so viel so viel reinhauen und so viel riskieren, um Kerber zu schlagen. Hat da nicht ganz gereicht.
Das ist halt der Druck, den sie gespürt hat. Zu wissen, wenn ich ein bisschen zu kurz gerate, wenn ich die Bälle nicht gut genug platziere und vielleicht auch nicht das hohe Risiko gehe, dass dann eben Kerber jederzeit in der Lage ist, wenn sie nicht unter Druck ist, sowieso selber Druck zu machen. Das Problem ist halt aber auch noch, dass Angelique Kerber inzwischen eine so gute Defensivspielerin ist, die es mit einem Schlag schafft, wirklich aus der Defensive voll in die Offensive gehen zu können. Also selbst 2-3 Meter hinter der Grundlinie oder weit nach außen gedrängt, kommt dann ein Rückhandcross zum Beispiel, wo du sagst, boah, das ist, sie verändert die komplette Statik des Ballwechsels in dem Moment. Das kann sie jederzeit. Und das ist halt auch das, was alle Gegnerinnen wissen. Wenn ich meine Chancen nicht nutze, dann wird sie dann am Ende den Punkt machen. Und diese Balance zu haben, eben genau dieses Risiko zu gehen, aber nicht zu überpacen und nicht zu viel zu machen, aber eben auch nie zu wenig zu machen, das ist ein solcher Druck, den eine Spielerin hat. Und das war für sie auch das erste Grand-Slam-Finale, muss man ja sagen. Ja. Also da, ich glaube, auch in solchen Situationen, daraus wird sie auch lernen. Und das ist aber eine große Entwicklung von Pliskova, die einfach in diesem Jahr schon gelernt hat, auch, finde ich, ein bisschen temperierter zu spielen. Gegen Kerber hat sie ganz selten mal mit Rhythmuswechsel agiert. Das, finde ich, hat mir ein bisschen gefehlt. Viel zu wenig auch mal kurze Bälle gespielt. 1-2 gegen daneben, hat es dann gelassen. Sie hat früher immer sehr kompromisslos draufgehauen. Und ich war genau diese Spielerin, von der du so ein bisschen gesprochen hast. So immer Risiko spielen, Power und auf den Punkt. Das hat sie geändert in diesem Jahr. Ist also noch reifer geworden, ist noch kompletter geworden. Kann auch mal mit einem Slice agieren, wenn es die Gegnerin nicht mag, den Ball länger halten. Aber du hast gemerkt, genau dieses Wissen um die Gegnerin auf der anderen Seite hat letztlich sie nicht ganz so ihr Tennis zeigen lassen in dem kompletten Ausmaß ihres Repertoires inzwischen und hat sich ein bisschen zu sehr verlassen, glaube ich, auf gute Aufschläge, freie Punkte mit dem Aufschlag und dann eben auf den zweiten Schlag danach dann sofort den Druck machen zu können. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Dann eben auch viele Fehler, auch ein bisschen den eigenen Plan vielleicht verlassen. Und der Respekt vor der Gegnerin. Das ist letztlich nicht anders als bei zu den Zeiten, das ist ja noch nicht so lange her, wo man genau wusste, Serena Williams kann 1-6, 1-5, 30, 40 oder 15, 30 zurückliegen. Es ist egal, sie ist noch nicht geschlagen. Und das ist so ein Nimbus, muss man sich erarbeiten. Nimbus, den Nadal verloren hat. Junge Spieler wissen auch inzwischen, sie können ihn schlagen. Nimbus, den auch zum Teil auch Federer zuletzt verloren hatte. Der aber ist bei den Damen einfach ganz klar, Kerber hat ihn sich erarbeitet inzwischen. Und das macht einiges aus auch.
Jo, schön.
Noch einen Satz vielleicht noch sagen, Grand Slam-Titel für Laura Siegemund gar nicht hoch genug einzuordnen. Die 2 Minuten, glaube ich, muss ich noch kurz. Hast du mitbekommen, die Geschichte mit dem Mixed?
Ich habe mitbekommen, dass sie Mixed gewonnen hat, aber also, näheres
gibt nicht. Gibt ein Sign-In. Mhm. Das heißt, kurz vor, also man kann also kann sich eintragen lassen, wenn die Weltranglistenplatzierungen passen, sozusagen, für einen Mixed-Bewerb. Sagen wir es mal einfach gesagt, Sign-In. Da war sie. Mir hat ihr Trainer erzählt, dass sie überhaupt noch nicht wussten, ob sie überhaupt Mixed spielen soll, weil sie mit Erkrankung und Erkältung eben aus Rio angereist war nach New York und die ersten Tage Training nur 45 Minuten spielen konnte. Danach war keine Kraft mehr da. 3 Tage lang wirklich nur Anlage, Kurztraining, dann Essen, zu Hause regenerieren, also im Hotel regenerieren. Apartment, das war also gar nicht einfach. Und deswegen, klar, sie hat doppelt gemeldet gehabt mit Mona Bartel. Musste rausziehen, musste aufgeben. Und dann Mixed war irgendwie gar nicht sicher, kann sie überhaupt spielen. Dann hat sie sich gesagt, ich brauche jetzt jemanden, der das mitmacht, dass wenn ich nicht mehr kann, dass er also nicht irgendwie sauer ist. Sie brauchte also jemanden, mit dem sie so eine Art Agreement treffen konnte, zu sagen, du, ich kann dir nicht sagen, wie lange ich drin bleibe. Wenn ich merke, meine Priorität im Einzel verschiebt sich zum Beispiel, dann muss ich Mixed aufgeben, egal wo wir stehen. Und sie hatte einen anderen angesprochen und der wiederum hat dann aber gesagt, du, nee, also der war ambitionierter, sage ich jetzt mal. Hat dann gesagt, du hier, ich kenne da einen und frag doch den mal. Und das war Marte Pavic, im Übrigen einer, der in dem Jahr schon ein paar 250er-Turniere gewonnen hatte im Doppel. Also jetzt alles andere als ein schlechter Doppelspieler, aber halt vom Namen noch nicht so bekannt eigentlich. Und den hat sie gefragt und die haben dann sich eingetragen, kannten sich nicht. Hat mit ihm geredet und irgendwann hat sie dann gesagt, wie heißt du eigentlich? Also so eine One-Night-Stand-Geschichte, weißt du? So irgendwie, aha, und dann haben wir, aha, okay, Jeff, ich heiße Jeff. Und dann haben die halt ein paar Bälle schlagen können, so vor dem ersten Match. Und dann ging das eben, hat das sehr gut harmoniert, kommen ins Finale, haben tolle Gegner auf dem Weg dahin geschlagen. Gewinnen dieses Endspiel. Sie ist die beste Spielerin auf dem Platz. Ich habe es kommentiert, ein super Finale von ihr. Laura Siegemund hat alles, hat ihn mitgeführt. Er gibt ihr hat ihr das überlassen, diese Verantwortung, und das ist, sie ist eine sehr dominante, sie braucht das auch. Also er war ein ruhiger, passte auch ideal, meinte der Trainer. Schöne Sache. Und er hat ihr auch die Führung überlassen und das hat sie ganz toll gemacht. Jetzt waren es mehr als 2 Minuten und es ist ganz viel Tennis, aber ich meine, die US Open haben es, glaube ich, einfach verdient, dass man sie jetzt so noch einmal würdigt. Auch Laura Siegemund und Mate Pavic.
Okay, nächstes Thema von dir. Das Ganze zum Männerfinale vielleicht dann hinten raus noch was reinwerfen. Oder komplett Tennis machen.
Muss gar nicht sein. Ich habe deswegen relativ wenig vom Bundesligaspieltag mitbekommen. Also zu gucken und so und erleben, das war relativ schwierig für mich. Deswegen würde mich sehr interessieren, wie du die Situation einschätzt momentan bei zum Beispiel Werder Bremen. Da haben wir ja nun diese Aussage von Baumann nach der letzten Niederlage, der kann 8-mal nicht gewinnen und ist trotzdem sicher unser Trainer. Habe ich, glaube ich, mal kurz letztes Mal gesagt, dass ich das für ein Armutszeugnis, für eine Bankrotterklärung halte, eines Verantwortlichen, eines Vereins, so ein Alibi auszusprechen. Und ich frage mich, wie lange geht das eigentlich gut, dass ein Trainer sich hinstellt und Baumann jetzt wieder und immer sagt nach einer Niederlage, es ist besser gewesen, es war besser, es war eine Steigerung da. Das bringt dir doch am Ende nichts, wenn du nach 5, 6 Spieltagen mit einem Punkt vielleicht nur da unten drin stehst.
Ja, und vor allem ist es, also mich hat es damals echt auch überrascht, dass sie Skripnik und seinem Trainerteam gleich mal einen Vertrag bis 2017 gegeben haben, als der ja eigentlich als Feuerwehrmann gekommen ist. Und das hat als Feuerwehrmann, glaube ich, ganz gut geklappt bei ihm, weil er die Spiele erreicht hat, da vielleicht auch noch ein bisschen näher dran war, lang bei Werder gespielt hat, da bei den Fans natürlich ein gutes Standing gehabt hat. Dann hat er Frings mit dabei gehabt in seinem Trainerteam. Alles gut und war ja am Anfang auch in Ordnung. Mir hat dann aber danach gefehlt, dass die Mannschaft weiterentwickelt wird, dass du halt irgendwie ja siehst, wie spielt Werder Fußball. Also kannst, glaube ich, schon für 10 bis 15 Mannschaften in der Liga sagen, die spielen so und so Fußball. Kann dir gefallen teilweise, kann dir weniger gefallen, aber du weißt es ungefähr. Und bei Werder kann ich es gar nicht so wirklich sagen, was da die Strategie, was der Ansatz ist. Und dann stimmt es aber auch insgesamt nicht. Achin jetzt gegangen, wenn er nicht gegangen wäre, hätte wohl Skripnik gehen müssen. Dann hat Achin gesagt, wenn Skripnik nicht geht, dann gehe ich so ungefähr. Und Transferpolitik denke ich auch nicht optimal. Ich meine, wenn du Gnabry kriegen kannst, dann nimmst du ihn natürlich als Werder Bremen. Andererseits ist halt auch die Frage, brauchst du nochmal einen Offensivspieler? Brauchst du nicht vielleicht eher einen für die Abwehr oder vielleicht fürs Mittelfeld? Also da passt schon viel nicht, würde ich sagen. Und aktuell, gut, sind erst 2 Spiele, aber 0 Punkte, 1 ist auch Tor nach den ersten beiden Partien. Gut, Bayern-Spiel kann man so halb streichen vielleicht. Aber ja, also momentan fallen mir nicht viel schlechtere Mannschaften ein in der Liga als Werder Bremen.
Ja, vor allen Dingen, du sagst, sind erst 2 Spiele. Nur es gibt ja irgendwann den Punkt, an dem man so eine massiv schlechte Tordifferenz aufholen muss, was dir ja in 1, 2 oder 3 Spielen gar nicht gelingen kann, im Grunde genommen. Ja. Außer du hast hohe Siege. Davon ist ja momentan nicht auszugehen. Und bei Gnabry muss ich sagen, da hat mich eher gewundert, dass er zu Bremen geht, als dass Bremen ihn geholt hat. Aber eine richtige Strategie dahinter, da bin ich ganz bei dir, von Bremen habe ich jetzt auch nicht gesehen, weil ich hätte eigentlich eher gedacht, dass sie jemanden suchen, der wirklich ein Spielgestalter ist. Da habe ich jetzt keinen gesehen, offen gestanden bisher. Aber ich glaube, das Entscheidende ist gar nicht so zwingend. Gut, mit Calderola natürlich auch nochmal Pech, ne? Also mit Kruse Pech, mit Calderola, es mag alles auch gestattet sein. Also sie haben jetzt auch personell nicht gerade einen einfachen Start in diese Saison. Aber irgendwie glaube ich, dass das Problem ist, wirklich Alibi. Was für alles bekommst du eine Ausrede. Skripnik redet es schön und sagt, es war besser. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber wenn ich verliere, entschuldige bitte. Klar ist es ein Pech, wenn der Freistoß drin ist. Und man kann ja auch mal 3-1 führen, dann ist so ein Freistoß auch egal. Ja? Ich verstehe die Herangehensweise nicht.
An die insgesamt das Projekt?
Ja, ich verstehe die Herangehensweise nicht. Wie kann ich denn das, also auf der einen Seite gedeckt natürlich noch von der Vereinsführung, noch gedeckt sogar sagen zu können, alles hier, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Und es war schon besser als im Spiel davor, sagt der Baumann auch. Mir ist schon klar, dass der Baumann letztlich auch sein Schicksal letztlich mit Skripnik eigentlich verbinden müsste, was nicht der Fall ist wahrscheinlich in Bremen, weil er ja eben genau diese Entscheidung getroffen hat, pro Skripnik mit Vertragsverlängerung erstmal. Aber ich finde, die Zeichen sind falsch, die gesetzt werden.
Ja, Und du gibst natürlich dann den Spielern da auch so ein Alibi, oder halt, ist vielleicht jetzt echt mittlerweile Zeit, dann auch mal ein bisschen zu sagen, komm, wir müssen jetzt auch mal liefern. Es ist ja auch nicht so, dass es ein Mini-Verein ist, ist ja auch ein Riesenverein und normalerweise gutes Umfeld, gute Fanbasis, finde ich eigentlich auch. Und man muss sich da, glaube ich, auch nicht kleiner machen, als man sollte sich nicht kleiner machen, als man ist bei Werder Bremen.
Nee, man muss, ja, wie meinst du, kleiner machen, als man ist?
Naja, wenn du jetzt sagst, es war schon besser, wenn du das zweite Spiel gegen Augsburg verlierst, dann, also irgendwie soll es trotzdem der Anspruch von Werder Bremen sein, ja, in so einer Partie halt deutlich mitzuhalten und halt nicht irgendwie von Anfang an zu sagen, wir spielen jetzt gegen den Abstieg oder das ist so, ja, Zielsetzung sollte ja doch ein bisschen mehr in Richtung Mittelfeld gehen, glaube ich, bei Werder.
Ja gut, aber ich meine, wie auch immer, wohin die Zielrichtung gehen sollte. Ich brauche auf jeden Fall keinen, der nach einer Niederlage die Dinge schönredet, weil damit gibt er, wie du sagst, der Mannschaft ein komplettes Alibi.
Ja.
Und kann es ja nicht sein. Ich finde auch spannend zum Beispiel die Entwicklung in Stuttgart. Sehr schön, wenn der jetzt, wie viele Spieltage sind es? Vier?
Vier, ja.
Ist ja großartig, dass jetzt schon zwischen Trainer und Schindelmeiser ein Riesenproblem herrscht, dass eigentlich fast schon sagen kann, Machtkampf, der eine geht oder der andere geht. Ja, sag mal, geht's noch?
Ja. Hey, oh, ja, logisch. Hätte man sich
ist auch doch auch schön, dass das Luke scheint irgendwie mit drei kurzfristigen letzten Verpflichtungen nicht einverstanden zu sein. Schnellschüsse mit jungen Spielern. Wie kann das sein, dass das irgendwie über seinen Kopf hinweg passiert?
Ja. Wobei ich eigentlich am Anfang dachte, das sieht eigentlich ganz gut aus, was dabei beim VfB Stuttgart passiert. Aber also die Zweitligasaison bis jetzt ist schon in mancher Hinsicht finde ich überraschend. Also vorne jetzt vielleicht was Braunschweig anbelangt, das hätte man so erwarten können. Aber ja, gerade die großen Namen halt, ja, und halt irgendwie Lautern letzter, Stuttgart irgendwie im Mittelfeld, und egal ob es jetzt vier Spiele sind oder zwei oder acht, das ist halt einfach so ein Platz, mit dem sie sich wahrscheinlich auch nicht abfinden können. Ja, ich denke, da hätten die meisten schon gerechnet, die sind von Anfang an da unter den ersten drei. Da ist jetzt auch schon so, dass du nach vier Spielen 6 Punkte Rückstand auf Braunschweig als VfB Stuttgart, als ja doch eine Mannschaft, die das, glaube ich, eher als Zwischenstation sieht und dann halt auch wieder zurück will in die erste Liga.
Ne, aber vor allen Dingen ja eben wirklich diese Frage, eben, wie kann das sein, dass ich nach vier Spieltagen jetzt ein Problem habe? Uneinigkeit und Funkstille beim VfB. Also es ist jetzt schon wieder so, dass die Berichte gehen über Probleme. Es geht über Probleme. Knapp zwei Monate arbeitet Luka jetzt beim VfB. Das kann doch nicht sein, oder?
Also ich kenne ihn aus Augsburg noch so ein bisschen genauer. Ich glaube, das ist halt einfach auch kein einfacher Typ, ne? Der Luke, der hat schon auch genau seinen Kopf. Der ist so nach außen immer so ganz ruhig und ja, ganz sachlich und erklärt alles. Aber der weiß dann auch intern, glaube ich, weiß er ganz genau, was er will. Und wenn das dann nicht so läuft, dann glaube ich, kann der auch bockig werden.
Ja, was heißt bockig werden? Christoph.
Wie du willst.
Ja. Muss der Fetzer. Aber entschuldige, Christoph, das ist ja nun keine Frage von Bockigkeit oder von einem bestimmten schwieriger Typ oder irgendwie oder seine Vorstellung und so weiter. Die holen den Asano 21, Mané 22, Pavara 22, aber sie holen ihn und Luca will sie nicht. Ich kann doch nicht drei Spiele verpflichten, die der Trainer nicht haben will.
Das stimmt, weil er sagt, das
geht nicht, ja. Sind zu unerfahren. Schindelmeiser, wenn das so stimmt, wie es auch die Stuttgarter Zeitung berichtet, da kann ich doch nicht hergehen und dann so agieren. Also ich meine, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was will denn der Schindelmeiser? Will der denn den offenen Bruch zu Luokai? Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass man auch zukünftig sozusagen ebenfalls, hier sagt er irgendwie, künftige Personalentscheidungen werden ebenfalls in diese Richtung gehen, junge Spieler zu holen. Ja, herrlich. Aber ich meine, also als Luokai muss ich doch sagen, da muss ich doch eigentlich kotzen, oder?
Ja, das stimmt.
Wir sagen, hast du sie nicht mehr alle? Ich muss doch die Mannschaft irgendwie auf den Platz bringen. Nicht hier. Und da muss doch ein Sportvorstand muss doch mit dem Trainer zusammenarbeiten. Und ich hole doch keinen Sportvorstand, wenn die nicht eine klare, gleiche Vorstellung haben von der Ausrichtung.
Ich habe
Grottig, was da schon wieder passiert.
Ja, ich habe jetzt aber auch gelesen, dass ich habe gerade noch einen Kicker-Artikel jetzt offen.
Konflikten können wir nicht immer aus dem Weg gehen, sagt der Sportverstand im Namen der Clubführung. Sie müssten gelöst werden, aber am liebsten intern. Ja. Also viel Erfolg, die Konflikte dann intern zu lösen. Und dann.
Ja, und vielen Dank dafür, dass die Konflikte doch hausgemacht sind und die ja letztlich mit Luca erstmal nichts zu tun haben. Also das ist ja unglaublich. Oder will sich Schindelmeister auf die Bank setzen? Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Auch toll, auch Kaiserslautern, oder? Läuft riesig.
Unglaublich.
Ich freue mich heute, dass 60 gewonnen hat.
Weiß ich.
Freue ich mich einfach heute mal.
Weiß ich, darfst du auch.
Darf ich schon, oder?
Ja. Ja. Wir hatten ja, als wir so eine kurze Pause gemacht haben, hatten wir ja Qualifikationsspiele, ja? Und ich habe die schon sehr genau verfolgt und finde es wirklich super, was die deutsche Nationalmannschaft da gemacht hat. Also Olympia-Qualifikation der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ich spreche natürlich über Eishockey jetzt. Schneller Wechsel vom Fußball. Ich bin der Meinung, dass da schon was wachsen kann in der deutschen Nationalmannschaft. Es hat jahrelang jetzt immer Probleme gegeben zwischen DEB und DEL. Teilweise wurden die Spieler nicht abgestellt, beziehungsweise hatten die Bundestrainer zu wenig Zeit, mit den Spielern zu arbeiten. Jetzt hat man eine Mannschaft mit Spielern wie Dreiseitel, NHL, Kühnhackl, auch NHL Stanley Cup gewonnen, die glaube ich aus dem Team führen können, auch wenn sie teilweise noch jung sind wie Dreiseitel. Ich habe so das Gefühl, dass die Stimmung auch passt, auch mit Marco Sturm, dem Bundestrainer. Und knapper Sieg dann am Ende gegen Lettland, schon 2-0 geführt. Die Gleichnummer aus, die Letten, und dann Kühnhackl in der 55. Minute mit dem 3-2 Siegtreffer. Vorher klare Siege gegen Japan und gegen Österreich. Gegen Japan könnte man damit rechnen, gegen Österreich, dass es so deutlich wird. 6-0, ja. Wäre jetzt vor ein paar Jahren, denke ich, undenkbar gewesen. Aber das ist eine gute Mannschaft, die da zusammen ist. Und ich hoffe halt auch, dass da einfach die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gehört, finde ich schon auch so zu großen Turnieren, Weltmeisterschaft, A-Gruppe und natürlich auch zu den Olympischen Spielen hin. Und man hat jetzt auch wirklich mal ein paar richtige Granaten, also Dreiseitel und Kühnhackl jetzt vorneweg oder Rieder, die auch in der NHL dann auch wirklich nicht nur mitspielen, sondern auch wirklich was leisten.
Peter, erzähl mir mal, ich weiß, das ist ja auch eine meiner Spezialgebiete Eishockey, ich habe es aber nicht so verfolgt. Erzähl mir mal deine Einschätzung. Was hat sich vom Spielstil geändert? Wo sind die Deutschen? Sehe ich es richtig, dass sie, was ich mitbekommen habe, einfach in den Special-Team-Situationen auch besser geworden sind?
Ja, also da merkt man, denke ich, schon das Coaching. Du hast natürlich einerseits brauchst du für Special-Teams natürlich auch die Spieler. Du brauchst einen Überzahl, du brauchst einen Center, der Spiel macht, du brauchst die gefährlichen Schützen an der blauen Linie. Also du kannst jetzt auch nicht aus Schweinen Rennpferde machen, wenn du die Spieler nicht hast, funktioniert das nicht. Aber du brauchst schon in den Special Teams ein klares System. Du musst es trainieren und du merkst bei Trainern, ich kann dir nicht genau sagen, was jetzt da der letzte Ansatz ist, aber du merkst, wenn ein Special Team funktioniert, dann hat es mit Coaching zu tun. Disziplin
Überzahl bei Unterzahl
genauso. Disziplin bei Unterzahl, da genau das Gefühl zu haben, wann kann ich draufgehen, wann kann ich den Gegner unter Druck setzen, wann muss ich mich zurückhalten, wann bringt's nichts und wann werde ich ausgespielt. Und in Überzahl halt einfach klar die Scheibe bringen, dann müssen die Aufgaben verteilt sein, wer bringt die Scheibe, wer hat dann die Scheibe, wer macht das Spiel und wer wird dann in die Abschlusssituation gebracht. Und das ist schon erkennbar und natürlich ein wichtiger Punkt, weil du durch Special Teams für Eishockey halt extrem viel rausholen kannst und weil sie in den engen Situationen halt unglaublich wichtig sind. Ja.
Und halt, weil wir hatten ja sozusagen zu Beginn die Frage mit Kopfsache, weil natürlich Special Teams auch dafür sorgen können, dass sich eine komplette Charakteristik eines Spiels ändert. Ja, also und zwar im Hinblick auf eine Mannschaft, die in Unterzahl verteidigt und das übersteht, das kann natürlich Kräfte und Selbstbewusstsein freisetzen. Auf der anderen Seite wiederum sind natürlich auch Special-Team-Situationen in Überzahl, die nicht funktionieren und einfach nicht zum Erfolg führen wollen, ein ums andere Mal irgendwann auch so, dass sie sich im Kopf festsetzen, dass eine Unsicherheit entsteht. Und gerade so Überstehen von solchen Situationen oder das Nutzen von solchen Situationen, glaube ich, auch nochmal so einen Unterschied ausmacht und nochmal den nächsten Schritt eben dahin, ein Team zu sein, das auch solche Situationen übersteht, zu wissen, was sie können, aber eben wirklich auch sowas kann, sagen wir mal, übertragen wie vergebene Großchancen, leichte Punkte, die nicht gemacht werden im Tennis, Breakbälle, die nicht genutzt werden, wie auch immer. Satzbälle, die nicht genutzt werden, noch viel schlimmer Matchbälle. Aber das kann auch ein ganzes Match sehr verändern in der Charakteristik.
Ja, und du hast jetzt im deutschen Eishockey zwei Paradebeispiele. EHC München, der amtierende deutsche Meister, hat in der vergangenen Saison monatelang in Unterzahl kein Gegentor kassiert. Also wirklich unfassbar. Genau. In was weiß ich, wie viel 50 ja, Unterzahlsituationen in Folge. Es war brutal. Und du hast recht, ja, also normalerweise Fans, ja, Überzahl, ja, einer mehr, zwei Minuten, jawohl, jetzt treffen wir. Und dann, wenn halt nichts passiert, dann zieht sich das eher runter. Also dann bist du vom Level her weiter unten als vor dieser Überzahlsituation. Und das zweite Beispiel aus dem deutschen Eishockey ist natürlich Kühnhackl, ja, der beim Stanley Cup Sieger in Unterzahl eingesetzt wird, da gebracht wird. Und von dem können die natürlich auch in der deutschen Nationalmannschaft, die anderen können da unglaublich viel lernen von dieser Erfahrung. Wenn du gegen absolute Topstars, gegen die Weltstars Unterzahl spielst, und da eben auch deine Einsatzzeit bekommst, dann kannst du es auch übertragen auf deine Mitspieler in der Nationalmannschaft.
Und genau da ist eben auch der Unterschied immer wieder in den letzten Jahren, meine ich, gewesen. Deutsche Teams, die gut gespielt haben, die immer wieder auch einfach mit einfachem Hockey ja auch eher erfolgreich waren als mit zu komplizierten oder zu ambitionierten Hockey. Also ich mochte immer das einfache Hockey der Deutschen. Und eben einfach auch mal Scheibe raus, Scheibe tief, fertig, ja, nichts. Aber was mir eben oft gefehlt hat, war die Organisation in solchen Special-Team-Situationen. Und da haben wir, glaube ich, oft, wenn ich mich erinnere, Spiele verloren, die sehr knapp waren. Sei es gegen die Tschechen, sei es gegen die Finnen. Eben die großen, die vermeintlichen großen Player, da waren einfach, das waren noch Unterschiede. Und wenn du den Unterschied eben verringern kannst, dann glaube ich, ist das eine gute Entwicklung, soweit ich das jetzt eben noch mitbekommen habe, eben jetzt und wie du es jetzt sagst, aber wie wir eben das auch generell wissen. Und mit Trainern, wenn man mit Trainern redet, hört man immer wieder über die immense psychische Bedeutung in einem Spiel von eben Special-Team-Situationen.
Ja. Und mal ganz kurz, 20 Sekunden haben wir noch zu Marco Sturm. Da denkt man sich auch immer, Ex-Spieler, weiß man auch nicht, so ist das jetzt einfach, wird er jetzt als Trainer genommen, weil er halt einfach den Namen hat. Aber da hat man auch gemerkt bei ihm im Vorfeld, dass er unglaublich viel unterwegs war und hat auch geschaut hat, wen bringt er und sich auch Gedanken macht über die Zusammenstellung.
3, 2, 1. Was war denn das?
Bei mir läutet es immer, hast du das letzte Mal nicht mitbekommen.
Nee.
Bei mir macht es immer Bimmel,
wenn der
Timer runtergelaufen ist.
Das ist ja nett, das ist ja wie fast wie eine Kuh auf der Weide. Nett. Kann ich das auch? Weiß ich gar nicht, ob ich das auch kann.
Auf jeden Fall sind die 30 Minuten vorbei.
Genau, jetzt sind die 30 Minuten vorbei. Das heißt, jetzt bitte, wir sind ja diesmal sozusagen super schnell in den 30 Minuten drin gewesen. Jetzt bitte abschalten, wenn es reicht. Danach nicht mehr beschweren. Ja, man kann auch sagen, Vorsicht, wir haben euch gewarnt.
Jetzt kommt nichts Inhaltliches mehr.
Das weiß man nicht. Also ja gut,
es riskiert einer eine gelbe Karte.
Genau, wer jetzt noch was inhaltlich Sportliches bringen will, riskiert eine gelbe Karte. Wir wissen aber von uns beiden, dass wir auch wissentlich gelbe Karten schon kassiert haben. Genau. Vor allem, weil du ja immer noch denkst, es bringt nichts, weil es wird keine Strafe geben, denkst du ja immer noch.
Naja, aber ich bin mal gespannt, ob sich dann einer bei 4 gelben Karten dann irgendwie absichtlich die 5. holt, um dann irgendwie zu sagen, nächste Woche geht's gegen die Bayern, da will ich nicht dabei sein. Oder da muss ich nicht dabei sein. Aber kann ja bei uns nicht passieren.
Nee, aber wir kennen auch die Strafe noch nicht, aber wir werden uns was Gutes einfallen lassen.
Absolut.
Also es war viel Sport, ne? Wir waren jetzt ja irgendwie, haben wir ja nun wirklich ein paar, ja, 12 Tage oder wie lange sind das jetzt? 7, 8, 9, 10, 11, letzten Donnerstag vor einer Woche, glaube ich, waren wir raus mit der Nummer 200.
Ja.
Und das sind 12, 11 Tage, viel Sport. Ich habe sonst echt wenig mitbekommen, muss ich echt sagen.
Außer Tennis oder?
Außer US Open und dann natürlich, ja, klar, also es ist, was war denn noch? Achso, na gut, das dürfen wir jetzt ja nicht mehr sagen. Stimmt, richtig. Wäre noch viel gewesen?
Ja, aber also das waren schon so auch die Themen, die man kann bei der Bundesliga kannst du immer irgendeinen Schwerpunkt setzen. Da hätte es jetzt auch am Wochenende natürlich auch andere Schwerpunkte gegeben, auch jetzt abseits vom sportlichen Geschehen. Aber mein Gott, ist halt so.
Ja, es sind halt 30. Ja, klar. Man hätte auch über Champions League schon reden können, die morgen, also heute, na morgen, also Dienstag halt, losgeht.
Mhm. Können wir dann nächste Woche vielleicht mal.
Da wissen wir dann mehr. Ja, das stimmt. Mit Champions League wissen wir dann mehr. Hätte ich auch gerne noch gefragt, ob es eigentlich welche Folgen dann die, wie es weiterging mit dem Protest, dem Hymnenprotest.
Mhm. Können wir, also ich glaube, dass sich das so ein bisschen noch auch ziehen wird. Ja? Also das,
oh ja.
Ja, also das ist jetzt nicht vorbei. Das hat auch weitere Konsequenzen gehabt. Ja, aber also das kann man vielleicht sogar ein paar Wochen nochmal aufgreifen.
Ja, stimmt. Genau. Ja, stimmt auch wieder. Ja, hast du recht. Das stimmt. UEFA-Wahl ist auch. Präsidentenwahl. Wahnsinn. Was alles ansteht. Was steht denn noch an? Europa League, ja gut.
Naja. Bundesliga-Wochenende. NFL wieder voll angelaufen. Jetzt NHL geht dann los. World Cup of Hockey, Mr. Fassner.
Oh,
World
Cup of Hockey. Meine Herren. Was es gibt da. Es ist der Wahnsinn.
Ja, den werde ich schon verfolgen. Ja, fällt dir jetzt gar nichts mehr ein zum Plaudern. Dann machen wir halt einfach heute mal einen wirklich schnell durchlaufend. Alle sagen, was, nur 35 Minuten? Haben die dann nur 20 Minuten über Sport gesprochen? Kann natürlich auch sein.
Ich bin in so einer Zurücklehnphase gerade.
Ja, gut.
Ich würde jetzt mir gerne von dir irgendwas anhören, aber ich bin so laid back, bitte. Wobei, so richtig laid back bin ich auch nicht. Ich lasse gerade so ein bisschen, ich chille gerade ein bisschen aus.
Ich muss ja sagen, dass mein Wochenende anstrengend war, deswegen habe ich um 12 Uhr ein klares Ziel, aber du kannst mich gerne noch ein bisschen davon abhalten, wenn du willst.
Das Ziel ist ganz klar. Du möchtest endlich die Schlussmoderation anbringen. Ja. Wollen wir an dieser Stelle nochmal Danke für die Reaktionen sagen?
Ja, natürlich. Und vor allem habe ich so den Eindruck, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber also ich online, soziale Medien, aber auch bei Kommentaren habe ich immer so einen Eindruck, der erste ist immer scharf und dann kommt dann, wenn man so ein bisschen drauf eingeht und auch sagt, hey, ein bisschen weniger Schärfe, kommt dann nochmal was Inhaltliches und dann, also finde ich es schon in Ordnung. Also ich finde, die meisten waren am Anfang immer ein bisschen scharf. Ne? Also,
ja, mich hat einfach der Ton, der hat mir nicht gefallen.
Ja.
Geschwätz und witzlos und so Sachen und nehmt euch mal ein Vorbild. Also mir ist da zu viel, das war mir zu sehr so, hey, passt mal auf hier, ja. Er hat es ja dann selber gemerkt.
Ja, dann ist ja
auch. Das finde ich dann ganz toll. Deswegen habe ich auch gesagt, danke. Weil das finde ich dann gut, wenn einer das dann merkt. Und dann muss er natürlich auch sagen, also hast du Geschwätz gesagt während des letzten Podcasts? Das Wort, hat er uns nur zitiert?
Das Wort Geschwätz, glaube ich, also nehme ich eigentlich
ich auch nicht.
Ganz selten in den Mund. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass ich das gesagt habe.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe mir nicht überlegt, ob er uns einfach nur zitiert, weil dann wäre es natürlich immer selber schuld auf gut Deutsch.
Ja.
Dann könnte er natürlich uns zitiert haben, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das nicht gesagt hat. Ich war mir aber nicht sicher bei Gunther. Ich habe es leider immer noch nicht nachhören können. Die Geschichte mit hier Sport und Politik und so weiter, hast du mitbekommen, gell?
Habe ich gelesen.
Muss ich nochmal nachhören, glaube ich.
Setz doch mal das Transkript einfach drunter an. Das Transkript des entsprechenden Teils.
Weisheit, langweilig, witzlos. Ja, herrlich. Ja, aber es ist immer wieder spannend. Also es ist ja schön, wenn es da Reaktionen gibt, sozusagen.
Ja, genau. Kann es auch weitergeben. Also da.
Auf jeden Fall. Nur unverschämt bleiben nur wir untereinander. Sonst nicht.
Ja, genau.
Es ist unser Privileg. Sonst macht doch einen eigenen Podcast. Hören wir auch rein. Ne? Würde man uns, wenn man uns jetzt einen Link schickt zum Beispiel, so ist es besser oder irgendwie, mach doch mal so oder so. Wie viele Podcasts gibt's wohl? Was meinst du?
Boah, viele. Viele mittlerweile. Ist auch gut so, finde ich, dass auch, also ich finde, man muss auch nicht unbedingt jetzt in dem Beruf arbeiten, um einen Podcast zu machen, sondern man muss sich vor allem für eine Sache interessieren und natürlich dann aber auch das Ding entsprechend vorbereiten. Und ja, dann kann es ja eigentlich jeder machen. Das ist ja auch das ist einerseits natürlich das Gute an dieser Situation, also an Podcasts und Blogs, und andererseits ist es aber halt auch irgendwie, wenn dann halt so, sag ich jetzt mal, jeder seinen Scheiß verzapfen kann und in die Welt schleudern kann, dann ist es manchmal natürlich auch problematisch, wenn das einfach inhaltlich nicht richtig ist, wenn es uns beleidigend ist teilweise, das finde ich dann nicht so witzig. Aber ich finde es gut, dass es so viele Podcasts auch, ich zum Beispiel höre viele Fußballvereins-Podcasts. Wenn ich die Spiele kommentiere, möchte ich einfach auch wissen, wie die Fans oder wie ein Teil der Fans über die momentane Situation ihres Clubs denkt. Und dann ist es auf jeden Fall ein riesen Mehrwert. Also ob das jetzt es gibt ja mittlerweile von jedem Bundesliga-Club, glaube ich, einen Podcast.
Ja, das ist generell. Du kannst auch internationale Podcasts, also wenn es um internationale Spiele geht oder so, auch da zählt es bei mir zum Beispiel Major League Soccer Spiele, die bei Eurosport ich übertrage, immer dazu, auch die Podcasts mit der jeweiligen Teams anzuhören. Das ist einfach interessant. Das ist einfach gut und sind auch einfach zum Teil wirklich gut, ne?
Ja.
Wenn man sich das anhört, auch wie sie Kontakte haben, dass dann wirklich immer ein Spieler da ist und sehr professionell aufgezogen. Ich glaube auch, dass da nach wie vor es auch im Miteinander sozusagen noch einfacher ist, auch an bestimmte Personen ranzukommen, an Verantwortliche ranzukommen, an Spieler ranzukommen. Es herrscht, glaube ich, was das angeht, noch ein Unterschied. Wir können demnächst mal, fällt mir gerade auf, über die Professionalität von Webseiten sprechen, von auch Ligen-Webseiten zum Beispiel. Da gibt es echt große Unterschiede.
Können wir gerne machen.
Aber es ist jetzt, wie gesagt, es ist jetzt inhaltlich. Ist es eine gelbe? Nee, ist noch keine gelbe, oder?
War
ein bisschen. Ich muss aufpassen. Ich lasse dich jetzt dann einfach deine Verabredung.
Ich nestle an der Brusttasche, wie man so schön sagt. Ich nestle. Hä? Heißt es eigentlich, ich nestle oder ich nestle? Ich nestle an der Brust. Ich nestle an der Brusttasche.
Du nestlst. Ich nestle. Nestle ist ja was anderes, ist ja in der Schweiz.
Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sperren zu, Fasnacht.
Eigentlich müsste, wir können demnächst, werde ich dann mal in diesem Schlussteil, werde ich mal nur Werbung machen.
Macht es in Zukunft, aber nicht heute.
Nee. Ich mache jetzt mal Werbung für die Abmoderation. Famous Words von Christoph Fetzer, der jetzt Großes zu verkünden hat. Achtung, mitschreiben.
Freunde, das war Fasnacht und Fetzer. Vielen Dank an Oliver Fasnacht.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
www.jackpot.fm kennt ihr ja, das ist die Homepage und da gibt es alle Episoden zu hören. Da könnt ihr auch in den Kommentaren uns mitteilen, was ihr von der Sendung haltet. Höflich und freundlich und sachlich natürlich. Den Podcast abonnieren in eurem Podcatcher. Der Twitter-Handle ist @check_pod oder meiner ist @fetzi6. Fasnacht hat keinen, der ist nicht auf Twitter. Facebook www.facebook.de/derfortcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Was, das was war? Das verstehe ich immer nie.
Tja.
Prost. Punkt. Schluss.
Ciao.
Wiedersehen.
Vorcheck, der Sportpodcast.